아멘. In was für einer Welt leben wir denn? Das sagt man manchmal so, wenn man sich entrüstet, ja? Was ist das denn für eine Welt, in der wir leben? Aber diese Frage, die ich jetzt gestellt habe, ist nicht als Entrüstung gemeint, sondern als eine echte Frage. Was ist das für eine Welt, in der wir leben?
Eine gefallene.
Ja, eine gefallene Welt. Es gab 2012 eine Umfrage, das war, glaube ich, die letzte dieser Art, in Deutschland repräsentativ. 13% der Bewohner Deutschlands sagen, sie sind überzeugte Atheisten. 23% sagen, sie sind nicht religiös. Da bleibt noch eine ganze Menge übrig. Wenn man eine statistische Erhebung aus dem Jahre 2017 nimmt, dann sind es immerhin 56% aller Menschen in Deutschland, die zu einer christlichen Kirche gehören. Da sind die Freikirchen schon mit drin. Wenn man nur diese Zahlen betrachtet, dann sind wir hier in Deutschland weit weniger, viel weniger säkulär als Norwegen oder Schweden oder Dänemark oder Frankreich sogar. Doch alle spüren wir irgendwo, dass das nicht die Welt ist, in der wir leben. Irgendwie spüren wir, da sind nicht so viele Menschen, die sagen, Jesus Christus ist der Fels, ist mein Fixstern, an dem ich mich in meinem Leben orientiere, ist das Wichtigste in meinem Leben. Er gibt mir Weg, er gibt mir Stärke, er führt mich, ich lebe mein Leben mit ihm und dem einzig wahren Gott. Da gibt es nicht so viele Menschen, bei denen im Alltag, im ganz normalen Alltag Jesus Christus und Gott eine zentrale Rolle spielen. Und wir wissen, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben und wir wissen auch, dass wir in einer postmodernen Gesellschaft leben und dass ein wichtiges Kriterium dieser postmodernen Gesellschaft ist, es gibt keine absolute Wahrheit unter postmodernen Menschen. Es gibt keine. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Ja? Jeder hat seine eigene Wahrheit und man akzeptiert alle Wahrheiten nebeneinander. Ja? Die Wahrheit ist relativiert. Das ist ein großer Relativismus. Und wir müssen das selbst merken, wenn wir behaupten als Kinder Gottes, als Jünger Jesu, wenn wir behaupten, es gibt absolute Wahrheit, dann müssen wir damit rechnen, dass wir geschmäht und hart kritisiert werden und in die Diskriminierungsecke geschoben werden. Damit müssen wir rechnen. Das ist die Welt, in der wir leben. Nun spricht Paulus ein Wort hinein, das uns als Christen, Jünger Jesu, Nachfolger Christi sagt, sondert euch ab. Sondert euch ab. Was das jetzt zu bedeuten hat, konkret und in diesem Zusammenhang, das möchten wir heute mal in der Predigt beleuchten. Ich lese den Text aus dem 2. Korinther. Wir machen weiter in der Reihe zum 2. Korinther. Und das sind die Verse 14 bis 18. 2. Korinther Kapitel 6, 14 bis 18. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. So will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr, spricht der allmächtige Herr. Punkt. Das sind Zitate aus dem Alten Testament, die Paulus hier vorträgt. Lasst mich etwas zunächst ganz Grundsätzliches sagen, was hier in diesem Text aufgegriffen wird. Liebe Gemeinde und liebe Freunde, der Mensch ist entweder im Licht oder er ist in der Finsternis. Er ist entweder Kind Gottes oder er ist Kind des Satans. Verzeiht mir diese drastische Ausdrucksweise. Jesus sagt das auch so. Er ist entweder gerettet oder er ist verloren. Er gehört entweder Jesus Christus an oder ganz und gar nicht. Er ist vor Gott gerecht gesprochen oder er ist verurteilt. Wir sind im Licht oder wir sind in der Finsternis. So, und jetzt mag jemand sagen, das ist aber ein ganz primitiver Dualismus. Auf Deutsch, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist ja total naiv. Und wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, dann muss man natürlich zugestehen, es gibt viele differenzierte, komplexe Prozesse und Sachverhalte. Es ist nicht alles schwarz-weiß, es ist sehr vieles in Graubereichen. Aber daneben gibt es auch ganz klare Dualismen. Du bist entweder tot oder du lebst. Ich meine, die Frage ist, wo fängt der Tod an? Aber eins ist klar, du bist entweder tot oder du lebst. Du bist entweder schwanger oder du bist nicht schwanger. Du bist entweder offiziell verheiratet oder du bist es nicht. Es gibt nicht ein bisschen tot. Es gibt nicht ein bisschen schwanger und es gibt nicht ein bisschen verheiratet. Es gibt diese Dualismen in dieser Welt und so ist das im Reich Gottes. Wir gehören entweder zum Licht, zum Reich Gottes, zur Gemeinde Christi oder wir gehören zur Finsternis. So krass, wie sich das anhört, so realistisch und so wahr ist es, weil es in der gesamten Bibel gepredigt und uns überliefert ist. Zwei Beispiele. Wenn wir als Christ in dieser Welt leben, dann leben wir nur zur Ehre Gottes, zur Ehre Jesu. Alles, was ihr tut, das tut im Namen Christi, zur Ehre Gottes. Das ist ein Beispiel. Wir leben ganz anders als die Welt. Wir haben Christus als unser Ziel, und zwar seine Ehre, die Ehre Gottes. Das ist unser höchstes Ziel. Das ist ein ganz anderes Ziel, als es in der Welt vorherrscht. Ein anderes Beispiel. Wir leben in dieser pluralistischen Gesellschaft selbstbestimmt. Das ist ein wichtiges Kriterium, selbstbestimmt zu leben. Das geht bis dahin, dass man entscheidet, ob man ein Kind kriegt oder nicht, dass man entscheidet vielleicht sogar, wann man stirbt. Wir leben, und es betrifft aber alle Alltagsbereiche in gleicher Weise, wir leben selbstbestimmt in dieser Welt, aber als Christen leben wir fremdbestimmt. Wir hängen uns an das Wort Gottes, an die Lippen Jesu und zwar freiwillig, von Herzen, nicht gezwungenermaßen. Das ist eine ganz andere Situation. So, und deshalb müssen wir jetzt mal schauen, wie Paulus diesen Dualismus, von dem ich gerade geredet habe, diese Gegensätze formuliert. Ich hoffe, das ist sichtbar von hinten einigermaßen. Ich lese noch mal, was haben Gerechtigkeit oder Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Wir können mal die nächste Folie... Entschuldigung, das war schon. Das ist schon richtig, dankeschön. Das sind 5 rhetorische Fragen. Ja? Heißt, auf diese Fragen gibt es alle nur eine Antwort, nämlich gar nichts. Sie haben gar nichts miteinander zu tun. Es gibt keine Überlappungsbereiche. Es sind totale Gegensätze. Das ist schwarz und weiß, das ist Himmel und Hölle, das ist Finsternis und Licht. Die Gerechtigkeit Gottes ist eine ganz andere als die Gerechtigkeit der Menschen. Gegenüber der Gerechtigkeit Gottes sind die Menschen gesetzlos. Das bedeutet, sie sind vom Gesetz Gottes los. Sie hören nicht darauf. Die Gerechtigkeit Gottes ist zudem, hat zudem noch eine ganz andere, wunderbare Komponente, die wir in der Welt nicht kennen. Und zwar, er spricht uns als Gläubige gerecht ohne Verdienst. Weil nämlich alle unsere Dunkelheiten bei Christus am Kreuz hängen. Alle unsere Verfehlungen. Deshalb kann uns Christus gerecht sprechen. Aus, ohne unser Verdienst, aus Gnade. Das ist eine ganz andere Form von Gerechtigkeit, als sie jemals in dieser Welt vorgeherrscht hat. Licht oder Finsternis, die Physiker wissen es, nicht nur die Physiker, aber die wissen es insbesondere. Wo Licht ist, kann nicht gleichzeitig Finsternis sein. Das geht nicht. Ja? An derselben Stelle, wo Licht ist. Und die Finsternis, wir hören es ja, kann das Licht nicht aufzehren. Höchstens umgekehrt. Ja? Wenn wir hier mal Licht verstehen als Erkenntnis Gottes und Finsternis als Blindheit für Gott. Entweder sind wir im Licht oder in der Finsternis. Ich will nicht sagen, dass man nicht wachsen kann in der Erkenntnis Gottes. Wir können natürlich wachsen in der Erkenntnis Gottes und sollen das auch. Aber entweder haben wir Erkenntnis Gottes oder wir sind blind für die Wege und die Heilswege Christi und Gottes. Für sein Wort, für seinen Willen. Diese beiden Alternativen gibt es. Christus oder Belial? Belial steht hier für den Teufel. Welche Eigenschaften haben Christus und Belial? Sie sind absolut gegensätzlich. Christus ist sanftmütig. Der Teufel ist brutal und hart. Christus ist die Wahrheit und spricht die Wahrheit. Der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Christus ist die Liebe. Gott ist die Liebe und liebt uns. Bedingungslos. Der Teufel schürt die ganze Zeit nur Hass und Streitigkeiten und was weiß ich. Er versucht das auch in der Gemeinde. Gläubig oder ungläubig. Natürlich gibt es viele irdische Überlappungsbereiche zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber in der Beziehung zu Gott, geistlich betrachtet, sind Gläubige, haben Gläubige mit Ungläubigen nichts zu tun. Sie haben eine geistlich völlig andere Position, sage ich das mal, denn sie gehören dem Reich Gottes an und sie gehören dem Himmel an und sie sind Miterben und sie sind Bürger des Himmels. Ich möchte mal begrifflich gerade in Klammern was klären. Diese Begriffe Ungläubige und wenn ich den Begriff Nichtchrist erwähne, ich meine das nicht despektierlich. Ich meine, das sind Menschen. Ich meine nur, wir müssen es irgendwie bezeichnen. Der ungläubige Mensch möchte sich nicht an Christus halten oder glaubt nicht an ihn. Er lebt nicht mit ihm. Der gläubige Mensch tut das. Das ist der Unterschied. Ja? Und das ist gemeint, wenn ich davon spreche, wenn ich das Wort ungläubig in den Mund nehme oder das Wort Nichtchrist, weil das praktischer ist und plakativer. Ja, gläubig oder ungläubig, Tempel Gottes oder Götzenbilder, das war für die Korinther sehr wichtig, denn die betrieben Götzendienst, massiv. Und es ist nicht leicht, aus alten Gewohnheiten herauszutreten. Ja? Wisst ihr, das ist auch nicht leicht für einen eingefleischten Katholiken, der ganz tief im Katholizismus war, seine Marienbilder wegzugeben. Das ist nicht leicht, unter Umständen. Ja? Was hat der Tempel Gottes mit Götzendienern zu tun? Wenn wir das auf uns übertragen, hier steht in dem Lesungstext, den wir gelesen haben, da steht, wir sind der Tempel. Die Gemeinde ist der Tempel. Du bist ein Tempel Gottes, weil Christus in uns wohnt und bei uns wohnt. Und was haben in diesem Tempel Götzenbilder zu suchen? Götzenbilder. Wir dienen keinen anderen Göttern. Wir können nur Christus dienen. Nichts und niemand kann auf gleicher Ebene stehen oder höher stehen als unser Herr. Auch nicht die Dinge dieser Welt. Auch nicht Macht. Auch nicht Ansehen. Nicht Ehre, nicht Besitz. Nicht Vergnügen, was weiß ich. Das kann nicht dort stehen, wo Gott steht. Das kann nicht auf der gleichen Ebene stehen. Sonst haben wir es hier mit einem modernen Götzendienst zu tun. Was hat der Götzen, was haben Götzenbilder mit dem Tempel Gottes zu tun? Gläubige und Ungläubige haben so gesehen nichts gemeinsam. So, und jetzt haben wir das dargestellt. Licht und Finsternis sind Gegensätze. Gerechtigkeit, Gesetzlosigkeit und so weiter. Wir haben hier lauter Gegensatzpaare. Und hieraus folgt nun das, was Paulus uns predigt im nächsten Vers. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Vers 17, ich hänge den noch dran, deshalb geht hinaus von ihnen und sondert euch ab. Also nochmal zusammengefasst, Paulus sagt, was hat Licht und Finsternis miteinander zu tun? Was habt ihr zu tun mit der Welt? Und dann kommt die Konsequenz, deshalb zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, geht hinaus von ihnen und sondert euch ab. Lasst mich mal anfangen mit zieht nicht in einem fremden Joch. Das ist ein Bild, das man auf die Landwirtschaft beziehen kann. Früher zogen Tiere den Pflug oder auch Lasten. Und die wurden in ein Joch gespannt. Da wurde ein Geschirr über den Hals zweier Tiere gelegt, die wurden sozusagen zusammengebunden, damit man die schweren Lasten und bei einem schweren Acker den Pflug ziehen konnte, zu zweit. Das war besser, zwei Tiere zusammen in einem Joch. Und jetzt gibt es interessanterweise in 5. Mose ein Gebot. Und das heißt, spannt nicht Esel und Rind in ein gemeinsames Joch. Spannt nicht Esel und Rind in ein gemeinsames Joch, das geht nicht. Weil nämlich Rind und Esel unterschiedlich stark sind, weil sie in einem unterschiedlichen Rhythmus gehen, weil sie eine unterschiedliche Geschwindigkeit haben, weil sie einen unterschiedlichen Schritt haben, das passt nicht. Rind und Esel kann man nicht gemeinsame Sache machen lassen, sonst geht das schief. Wenn wir das jetzt auf uns übertragen. Ich weiß, dieser obige Vers zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, wird sehr häufig, und das kennt ihr alle, auf die verschiedensten Bereiche unseres Lebens übertragen. Beispielsweise auf Ehe zwischen Christen und Nichtchristen. Da heißt es, also eigentlich, ein Christ kann nicht einen Nichtchristen heiraten und umgekehrt, das funktioniert nicht, das geht nicht. Was soll das für eine Ehe sein? Der eine, wenn er Christus nachfolgt, für ihn ist Christus die wichtigste Sache in seinem Leben. Und für den Partner ist es das nicht. Sie haben das Wichtigste in ihrem Leben nicht gemeinsam. Da fragt man sich, wie geht dann eine Ehe? Wenn es hochkommt, dann wird der nichtchristliche Partner seinen christlichen Partner tolerieren und wird ihn in die Gemeinde gehen lassen und all das. Wird es tolerieren, ja? Er wird es zulassen, im besten Fall. Ich kenne eine Familie in meiner weiteren Verwandtschaft, wo der Mann, als die Ehe schon bestand, zum Glauben gekommen ist. Und da haben wir eine Ausnahme, über die wir später noch reden werden. Aber zunächst mal ist es so, ja. Aber es bezieht sich nicht nur auf die Ehe. Es bezieht sich auch beispielsweise auf die Wirtschaft. Ich kann mit einem Unternehmer von dem ich weiß, dass er korrupt arbeitet. Ich kann mit ihm keine gemeinsame Sache machen. Ich kann mich nicht mit ihm unter ein Joch spannen lassen. Ich kann mit einem Unternehmer, der mit unredlichen Methoden arbeitet, nicht zusammenarbeiten. Das geht nicht. Ich kann mich nicht einer Clique anschließen, die sagt, komm, wir machen die Stadt unsicher und besaufen uns. Da kann ich mich nicht anschließen. Ich kann mich nicht einer Clique anschließen, die darauf aus ist, in der Stadt oder was weiß ich wo, ihre One-Night-Stands zu haben. Da kann ich mich nicht anschließen. Und ihr mögt eure persönlichen Beispiele, die euch jetzt noch einfallen, hinzufügen. Da gibt's eine ganze Menge. Wo wir nicht in einem Joch ziehen können mit den Ungläubigen. So, nun möchte ich aber etwas sagen. In erster Linie ist das, was ich gerade beschrieben habe, nicht das, was Paulus uns hier sagen möchte. In erster Linie ist es, das bedeutet es auch. Aber es ist nicht in erster Linie das, was er uns sagen möchte. Deshalb müssen wir in den Kontext gehen und den Textzusammenhang mal genauer betrachten. Zunächst einmal die Frage, was meint der Paulus mit Ungläubige? Natürlich ist es klar, dass Paulus weiß, jeder, der nicht an Christus glaubt, ist ein Ungläubiger. Jeder, der Jesus nicht nachfolgt, ist ein Ungläubiger. Das sind auch Definitionen, die für uns, ja, denen wir uns alle anschließen können. Aber Paulus hat hier eine spezielle Klientel im Blick. Und wir schauen uns mal, ja, das habe ich jetzt nicht auf Folie, aber ich lese es vor, einen Vers aus dem 2. Korinther im Kapitel 11 an. Da heißt es, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt oder ein anderes Evangelium, so habt ihr das gut ertragen. Solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Wir kennen die Situation, haben wir jetzt schon mehrfach gehört hier in der Predigt, wie sie in Korinth vorherrschte. Falsche Prediger, falsche Propheten, falsche Apostel, das Evangelium wurde verändert, die Bedeutung von Jesus wurde verändert, es gab große Konflikte in dieser Gemeinde zwischen Paulus und diesen falschen Aposteln. Und er bezeichnet sie hier als solche, die betrügerische Arbeiter sind und sich als Apostel des Christus verkleiden. Das heißt, sie sind gar keine. Das sind speziell die Ungläubigen, die Paulus hier anspricht. So, und jetzt kommt noch ein zweiter Punkt. Mit diesem sondert euch ab, geht von ihnen hinaus, meint Paulus nicht die Beziehung zwischen Welt und Gemeinde, nicht zwischen Christ und Nicht-Christ. Diese Beziehung meint er nicht primär, sondern er spricht über das Innenleben der Gemeinde. Und das wollen wir mal schauen in einem Vers im 1. Korinther 5. Da heißt es, jetzt habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener ist. Die Betonung liegt, ihr sollt mit niemandem Umgang haben, der sich Bruder nennen lässt, aber ein Unzüchtiger, Habsüchtiger oder Götzendiener ist. Ich übertrage das mal auf unseren Kontext. Ihr sollt keinen Umgang haben mit denen, die ein falsches Evangelium verkündigen und die einen anderen Christus verkündigen. Mit denen sollt ihr euch nicht in ein Joch einspannen lassen. Mit denen sollt ihr nicht gemeinsame Sache machen. Mit unzüchtig, habsüchtig, Götzendiener, dann mögt ihr sagen, das tue ich doch auch alles. Manchmal. Immer wieder. Ja, damit ist nicht gemeint, damit sind aber nicht die Christen gemeint, die natürlich immer wieder sündigen und alle Arten von Sünden begehen. Auch die, die da stehen. Er meint diejenigen, die fortgesetzt in der Distanz zu Gott und in der Ablehnung gegenüber Gott in diesen Eigenschaften bleiben. Ja, das war in Klammern. Ich habe euch gesagt, ihr sollt nicht mit jemandem im gemeinsamen Joch laufen, der sich Bruder nennen lässt, aber ein Ungläubiger ist, beziehungsweise ein falsches Evangelium verkündigt und einen anderen Christus. Wenn wir das als Gemeinde tun, dass wir gemeinsame Sache machen mit jemandem, der ein anderes Evangelium verkündigt, dann möchte ich euch sagen, diese Gemeinde wird sterben. Ich kann nicht mit jemandem gemeinsame Sache machen in der Gemeinde, der sagt, mit Sünde und Verlorenheit, da haben wir nichts zu tun. Sünde, das ist ein Begriff des Mittelalters. Ich kann nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der sagt, Jesus war ein guter Mann und ist uns ein ethisches Vorbild, aber der die geistlichen Zusammenhänge leugnet und die Transzendenten, der also nicht daran glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er zum Vater aufgefahren ist, dass er uns eine Wohnstatt im Himmel bereitet hat, dass er von den Toten auferstanden ist und lebt, obwohl wir ihn nicht sehen, dass er die Wahrheit, der Weg und das Leben ist. Ich kann mich nicht einspannen lassen in ein gemeinsames Joch mit Menschen in der Gemeinde, die sagen, Jesus ist für mich nur der gute Mann und wir predigen die Ethik. Das geht nicht. Ich kann mich nicht in ein gemeinsames Joch mit Menschen in der Gemeinde einspannen lassen, die sagen, naja, Jesus, vielleicht machen wir auch ein bisschen, aber uns geht es um gesellschaftlich-politische Ziele in erster Linie. Das geht nicht. Wenn wir so etwas tun, das habe ich eben schon gesagt, dann geht die Gemeinde zugrunde. Das Gebäude mag noch bestehen, bleiben, vielleicht sogar schöner werden. Die Versammlungen, sie meinen, sie können groß werden. Und es kann eine gemeinsame Liturgie geben und vielleicht sogar gemeinsame Ziele. Aber eins meine ich, ist klar, der Heilige Geist hat sich verabschiedet und auch Gott ist nicht mehr gegenwärtig in solchen Gemeinden. Ja, wir sind nicht von dieser Welt. Aber wir sind in dieser Welt. Jetzt kommt der Kontrapunkt. Jetzt kommt der Kontrapunkt. Können wir noch mal gerade den Vers davor lesen, weil das hier die Fortsetzung ist, die wir sehen. Gerade den Vers davor. Ja. Also, habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein unzüchtiger oder habsüchtiger oder Götzendiener ist. Und jetzt geht's weiter. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt. Oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Liebe Gemeinde, es gibt zwei Gründe, warum wir den Kontakt zu Nichtgläubigen suchen sollen. Und warum wir die Beziehung zu Nichtgläubigen suchen sollen. Es gibt zumindest zwei Gründe. Der eine ist ein vornehmlich praktischer. Den haben wir hier. Das ist so banal, wie es nur geht, aber weil Paulus diese Banalität ausspricht, darf ich sie heute auch mal aussprechen. Das ist so banal, sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Liebe Freunde, wir wissen das doch, dass beispielsweise im Berufsleben wir gemeinsame Projekte machen mit vielleicht lauter Atheisten. Ja, da kommen wir in eine Projektgruppe, da sind nur Atheisten drin. Mit ihnen müssen wir zusammenarbeiten. Wir haben gemeinsame Ziele. Wir haben gemeinsame Methoden. Wir müssen in eine Richtung laufen, sonst scheitert das Projekt. Es sei denn, das Projekt ist ein völlig und eindeutig gegen Gottes Wille gerichtetes und ist Sünde. Ja, das ist die Ausnahme. Aber wir müssen laufend an einem Meter gemeinsame Sache machen mit Menschen, die nicht Christus folgen. Das ist so im Berufsleben. Das ist in der Familie so, denn da sind wir manchmal zusammen mit Menschen, die nicht glauben. Und wir möchten das Beste daraus machen für die Menschen, die nicht glauben. Wir können den Kontakt zur Familie nicht abreißen. Jedenfalls nicht in der Regel. Es gibt auch da bestimmte Ausnahmen. Das gilt sogar in einem Falle für die Ehe. Wo nämlich Christ und Nichtchrist zusammen in einer Ehe sind, und zwar dann, wenn die Ehe geschlossen wurde, bevor einer von ihnen gläubig wurde. Wird die Ehe geschlossen, bevor einer gläubig wurde, dann stammt das Wort von Paulus, der Christ soll sich nicht trennen. Wenn aber der Ungläubige das möchte, dann sollen sie sich trennen. Also es wird hier konzidiert von Paulus, Christ und Nichtchrist leben sogar in manchen Fällen in einer Ehe zusammen. Und Paulus empfiehlt, bleibt zusammen. Ja, selbst da, er begründet das damit, wer weiß, ob dein ungläubiger Partner Christus findet. Ja, so begründet er das. Nochmal, der eine Grund, warum es nicht möglich ist oder warum wir in Kontakt treten sollen und müssen zu Nichtchristen, zu Ungläubigen, zu Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind und sogar sollen, ist ein praktischer. Wir müssten die Welt räumen. Der zweite Grund ist wichtiger. Er ist ein geistlicher. Und da schauen wir uns mal den nächsten Vers an. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern ewiges Leben hat. Gott hat wen geliebt? Er hat die Welt geliebt. Damit ist nicht das gegen Gott gerichtete Streben gemeint, sondern es sind die Menschen in dieser Welt gemeint. Gott hat die Menschen in dieser Welt geliebt. So geliebt, dass er seinen geliebten Sohn hingegeben hat. Und jetzt kannst du ruhig noch den zweiten Vers da bringen. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Christus hat den Kontakt zu Sündern gesucht. Er hat den Kontakt zu Feinden des Evangeliums gesucht. Er hat den Kontakt zu Feinden Gottes gesucht. Er ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren. Und warum? Weil er uns unbeschreiblich liebt. Es ist Gottes Plan, dass er durch uns Menschen, die nicht mit Christus unterwegs sind, dass er durch uns diesen Menschen Christus nahe bringt. Dass er durch uns diesen Menschen das Evangelium nahe bringt. Das ist Gottes Weg. Und das sagt auch Paulus in dem nächsten Vers. Ich bin alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Ihr kennt diesen Zusammenhang. Ich bin den Jude ein Jude geworden. Ich bin den Gesetzlosen geworden wie ein Gesetzloser. Ich bin den Griechen geworden wie ein Grieche. Ich bin den Intellektuellen geworden wie ein Intellektueller. Ich bin den Menschen am Rand der Gesellschaft geworden wie einer am Rand der Gesellschaft. Ich bin allen alles geworden und dann, damit ich auf alle Weise etliche rette. Auf alle Weise. Gott ist nicht an eine Methode gebunden. Er steht über den Methoden. Er kann alle und alles nutzen, damit Menschen mit Christus in Kontakt kommen, Christus begegnen. Gott kann alles nutzen. Ich sehe auf die Uhr, aber lasst mich noch gerade ein bisschen erzählen aus meiner Studentenzeit. Da habe ich mit den Navigatoren gearbeitet. Die Navigatoren sind eine christliche Studentenmission, Nicht nur unter Studenten, aber hauptsächlich. Und wir hatten 4 Methoden, in Kontakt zu kommen mit Menschen, die nicht an Christus glauben. 4 Methoden. Eigentlich waren sie miteinander verwandt. Die erste Methode war, wir hatten einen kleinen Comic. Ich erzähle jetzt nicht, was auf dem Comic drauf war, aber der stellte die Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott dar. Ganz kurz, in 4 Bildern oder 5. Dann gingen wir in die Mensa und schauten, wo sitzt einer alleine. Und dann haben wir uns dem gegenübergesetzt und haben ihm den Comic gegeben. Und ich sage euch, innerhalb von 3 Minuten waren wir im Gespräch über den Glauben. Das Gleiche haben wir gemacht in Studentenwohnheimen. Da haben wir an die Türen geklopft und haben gefragt, ob die Leute Interesse hätten, ein Gespräch über Gott und die Welt zu führen. Und ob sie Lust hätten, mal diesen Comic zu lesen. Der dritte Weg war, wir gingen in die Vorlesung und haben die Professoren gefragt, ob sie 2 Minuten für uns hätten am Anfang der Vorlesung. Haben dann zu den Studenten gesprochen, haben gesagt, wir haben hier eine Umfrage, möchtet ihr die bitte ausfüllen? Und wenn ihr Interesse habt an Gesprächen über den Glauben, da steht eine Adresse, wann wir uns treffen. Ich sage euch, durch nur diese 3 Dinge sind so viele Menschen zu Christus gekommen und von ihnen sind viele heute Missionare. Durch diese 3 Wege. Und jetzt darf ich mal eine ganz persönliche Meinung von mir sagen. Ich glaube, dass wir durch diese 3 Methoden heute nicht mehr so viele Menschen erreichen. Ich sage, sie haben ihre Berechtigung. Gott kann alles benutzen. Ich habe auf alle Wege versucht, auf alle Weise etliche zu retten. Diese Methoden stehen und sie haben ihre Berechtigung, aber es gab auch damals für uns schon Navigatoren eine 4. Methode, die wurde damals schon als die wichtigste betrachtet, aber sie war die schwierigste. Wir lasen ein Buch von Jim Peterson. Und er beschrieb, wie man Beziehungen zu Nichtgläubigen aufbaut. Es ging um Beziehungen zu ihnen. Es ging um Freundschaften. Es ging um dauerhaften Kontakt mit Menschen, die nicht an Christus glauben. Und es gibt übrigens eine neue Ausgabe. Da liegt in unserem Bücherschrank ein Buch von Jim Peterson. Das ist sehr neu. Ja, er hat das alles nochmal überarbeitet zum gleichen Thema. Und dass wir so vorgehen, das seht ihr hier, warum. Da sagt Paulus, und das ist ein Wort an die Thessalonicher, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden wart. Ich lese es nochmal. Dass wir willig waren, nämlich die Apostel, die Verkündiger des Evangeliums, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, das ist das eine, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden wart. Was hat da Paulus gemacht? Der hat diesen Menschen geholfen. Der hat sich für die eingesetzt. Der hat sich für die aufgeopfert. Der hat ihnen gedient. Ganz materiell, ganz konkret, neben dem Evangelium. Warum hat er ihnen gedient? Weil er sie lieb geworden hatte. Es bezieht sich nicht nur auf die Thessalonicher, als sie schon bekehrt waren. Mit Sicherheit nicht. Denn er musste ja erstmal Kontakt zu ihnen aufnehmen. Wir sehen hier, dass wir die Menschen, die nicht Christus folgen, dass wir die nicht als Missionsobjekte betrachten können. Paulus würde sagen, das sei ferne. Auf keinen Fall können wir sie so sehen. Wir müssen sie als Menschen sehen, die Gott unbändig liebt und für die Gott Christus hat schlachten lassen. So müssen wir diese Menschen sehen. Und so müssen wir ihnen begegnen. Das bedeutet Respekt, das bedeutet Achtung, das bedeutet Liebe. Das bedeutet Gemeinschaft. Das bedeutet unter Umständen viel, viel Geduld. Ich habe zwei nicht-christliche Freunde. Einer davon ist sogar Atheist. Und wir kennen uns 20 Jahre. Wir haben einiges gemeinsam. Es ist eine richtige Freundschaft. Und ich glaube, dass ich mit ihm mehr über den Glauben rede, als mit jedem anderen. Aber es ist noch nichts passiert. Er sagt, ich kann nicht glauben. Aber da gibt's, Gott weiß das. Gott hat Wege. Ja, Gott hat Wege. Ich kann Folgendes auch verstehen. Wenn jetzt jemand sagt, für mich ist es schwierig, in dauerhaften Kontakt zu Nichtchristen zu treten, und ich möchte das nicht aus Selbstschutz, weil ich dann fürchte, dass ich mich von Christus entferne, dass ich mich von Gott entferne. Und ich sage, das verstehe ich absolut. Das ist ernst zu nehmen, wenn jemand sagt, ich möchte mich schützen. Das ist ernst zu nehmen. Aber denen darf ich auch noch ein Wort aus dem Johannesevangelium sagen. Das kommt jetzt. Nee, es kommt nichts mehr, okay. Denen darf ich noch ein Wort aus dem Johannesevangelium sagen, nämlich aus dem hohen priesterlichen Gebet, das Jesus spricht. Da sagt Jesus, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Mit sie sind seine Jünger gemeint. Ich bitte nicht, bittet er den Vater. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Vertrauen wir darauf. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind im Licht, wenn wir in Christus sind. Das ist ein großer Unterschied zur Finsternis, ich fasse zusammen. Wir gehören zum Himmel. Wir sind geistliche Aliens, liebe Freunde. Geistliche Aliens hier auf dieser Welt. Aber wir sind trotzdem noch in der Welt, um die Liebe Christi weiterzugeben an alle. Das geht nicht, oft nicht durch flüchtigen Kontakt. Ja. Lasst euch ermutigen. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Amen.